Oder doch nicht?
Nee, heute starten wir ohne Jingle. Frag mich warum. Problem saving local backup of audio. What? Das ist natürlich, so kriegt man natürlich keine gute Aufnahme hin. Das gefällt mir nicht.
Also?
Ich habe kein Also. Machen wir einfach weiter? Jetzt scheint es zu gehen. Also, ach, unten gibt es ja immer so komische Ausschläge.
Ja, liebe Freunde, machen wir jetzt noch hier einen Dings da, einen Jingle, oder?
Wir oder können ihn selbst singen.
Herzlich willkommen. Okay.
Potamos, tam, 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 tam. Ich habe ja hier ein Klavier dabei. Potamos.
Wie passend.
Wir haben es jetzt ein bisschen abgekürzt. Ja, guten Tag, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist er wieder, euer Potamos, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen, frei nach dem Propheten Amos. Mit.
And?
Und Mitch. Oder müssen wir das andersrum sagen? Mit Mitch und?
And.
Ah, wieder versemmelt, wieder gefailed auf ganz
Mann, 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 Mann. Und ihr seid live dabei und nichts wird geschnitten.
Wie genau. Immer. Und ja, war ein gerade so grandioses Intro. Danke, dass ihr immer noch dabei seid. Aber wir machen jetzt ja, professioneller weiter. Es ist eine grandiose Folge. Ich spüre es einfach. Also wir haben uns was Tolles vorgenommen. Wir plaudern jetzt erstmal ein bisschen, weil wir ja also ein kleiner Plauder-Podcast sind. Ja. Du hast letztens gehört, also gelernt, dass Laber-Podcast eigentlich nicht unbedingt das offizielle, der offizielle Terminus ist, sondern auch Plauder-Podcast angemessen ist, ne?
Genau, und zwar in unserem geliebten Magazin Samstagvormittag im WDR 5, Satire Deluxe, waren zwei Plauderer zu Gast, die tatsächlich vor ja, anderthalb Jahre einen Plauder-Podcast gestartet haben. Und ich dachte mir, da muss erstmal Herr Malmsheimer kommen, Jochen Malmsheimer, ihr werdet ihn kennen, also die meisten von euch, ein Kabarettist, der zusammen mit dem Bochumer Planetarium arbeitet. Und die Leiterin des Planetariums war auch in der Sendung. Und die beiden haben einen Podcast. Und was soll ich sagen? Ich bin begeistert von dem Begriff Plauder-Podcast.
Ja, drum lasst uns nun fortan unseren Podcast auch nie mehr wieder Laber-Podcast nennen, abfällig, sondern Plauder-Podcast.
Mhm.
Ja.
Ist vermerkt.
Gehst du da d'accord? Oh, ich hörte ein Schlucken. Haben wir ein Getränk am Start?
Ja, wir haben ein gutes Steamworks IPA und zwar das Hula Haze Tropical IPA, was ich noch nicht mal in der Craft Beer Datenbank gerade gefunden habe. Aber es ist sau lecker.
Ah, also noch ein Geheimtipp.
Ein Geheimtipp. Ja, da habe ich im Bierlager gekauft. Shoutout an das Bierlager Bonner Straße Köln. ein kleiner, schicker Laden in der Nähe der fetten Kuh.
Bitte?
In der Nähe
der fetten Kuh.
Welches ein Burgerladen ist, ein sehr bekannter Burgerladen in Köln.
Ja, kein veganer Burgerladen.
Und es macht großen Spaß, mit dem Fahrrad dran vorbeizufahren und zu merken, dass der, da gerade die fette Kuh ist und dann man an Menschen vorbeigeht, die gerade dort über den Zebrastreifen gehen. Ah, fette Kuh!
Fette Kuh. Ja. Ja, also das
genau, heißt, da ist diese Folge, da habe ich diese Dose gekauft.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Bierlager. Bierlager. In Köln. Bierlager. Das Bierlager. Das Lager für Lagerbier und andere Biere. Bierlager.
Ja.
Vielleicht gibt es da auch Müsli.
Wir machen natürlich immer noch keine Werbung, weil mit unseren Klickzahlen kann man, glaube ich, noch niemanden überzeugen, uns eine müde Mark dazu zu geben, zu den immensen Kosten, die dieser Podcast verursacht. Aber wir machen das alles für euch und für unser Hobby. Und Mitch, trinkst du auch ein leckeres Bierchen?
Ja, Kosten und CO2-Emissionen nicht zu vergessen. Ne? Also was alles verursacht hier wird durch unser Podcast.
Ach, Prost. Dieses Streaming. Also ich hab jedes Mal Prost.
Ein Paulaner.
Ein Paulaner. Aus dem Paulanergarten. Ich habe jedes Mal schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie Netflix anmache und denke, oh, dieses Streaming-Kosten, das kann doch nicht sein, dass man so viel Strom verbraucht.
Ja.
Aber ich habe noch ganz klassisch hier Antenne, so Digitalantenne, und das ist ja, was die Emission angeht, noch human.
Ja. Ich wollte dir jetzt auch gar kein schlechtes Gewissen einreden.
Aber Energiesparen ist halt so ein Thema heutzutage, Menschen. Da muss man sich mal Gedanken machen.
Ja,
Aber nicht unser
das
Thema
finde
heute.
ich. Bin auch noch nicht dabei, hier die Heizung rauszureißen und Pellets zu installieren, aber die sind ja auch gerade knapp, habe ich heute gelesen. Also ne, alle Menschen versuchen, ihre Heizung auszutauschen, alles von Gas und Öl weg. Und ja, die Alternativen, die sind dann einfach nicht mehr lieferbar.
Wir sind mitten im Frühjahr. Russland greift die Ukraine an. Wir haben Probleme, unsere Energie zu beziehen, und das mit reinem Gewissen. Und wir müssen uns auf den nächsten Herbst, Winter vorbereiten, ja.
Und das nicht erst im Herbst, aber naja,
Nö, nö, nö. Also kann man
das hat
jetzt
ja
schon
so
mal
eine
ein bisschen gucken.
Tradition. Ja, dann wollte ich dich noch kurz was fragen, warum du überhaupt jetzt zu dieser Zeit hast, weil, wie unsere geneigten Hörer wissen, läuft unser Podcast ja immer ab montags morgens, aber die Folge wird ein bisschen früher aufgezeichnet. Also ich glaube, ich darf das ruhig verraten, dass wir das schon am Freitagabend tun. Haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, ne?
Ja.
Also heute, also jetzt ist in diesem Moment Freitagabend, und normalerweise hat Anne gar keine Zeit am Freitagabend, denn
Genau, ich bin großer Eishockey-Fan, und es sind gerade Playoffs, und es sind gerade die entscheidenden Spiele. Aber sie finden gerade nicht mehr mit meinem Team statt.
Ja, das ist natürlich tragisch.
Ja. Bei der letzten Folge hatte ich noch groß frohlockt, dass die Haie es ganz knapp in die Playoffs geschafft haben. In der ersten Runde hatten sie auch Ingolstadt auch nochmal zweimal geschlagen. Und ja, aber Viertelfinale war dann Schluss, ne? Viertelfinale wird dieses Jahr Best of Five gespielt. Das heißt, man braucht drei Spiele, um zu gewinnen. Und die Berliner haben direkt die ersten drei Spiele dazu genutzt, um uns mal eiskalt, ganz eiskalt, abzuservieren. Ja. Ist für mich Meisterschaftskandidat, Eisbären Berlin. Die Haie haben jetzt schon heute, für die ganz harten Fans, gab's Freitagabend noch einen Saisonabschied in der Lanxess Arena. Da, wo sonst das Eis ist, kamen dann die Menge rein und haben sich zwei kölsche Bands angucken können. Und die Mannschaft hat nochmal gewunken und ist danach nochmal in die Menge und zum Autogramme schreiben und Selfies machen. Und genau, aus unserer Signal-Gruppe hat auch einer gerade einen Post gestellt, ne? Seid ihr auch heute da? Und deine, nö, bin ich. Ich, nö, bin ich. Naja, es mag auch sein, dass ich schon längst wieder in der Sommerpause bin. Und die Sommerpause geht bis September. Und das heißt, bis September habe ich Freitagabends jetzt locker Zeit. Da habe ich dann auch keine Termine in der Lanxess Arena oder vorm Fernseher. Und natürlich verfolge ich noch ein bisschen, was da eigentlich läuft in der Eishockey-Liga. Berlin spielt ja jetzt gegen, hast du mich erwischt. Ja, München gegen
Hast du
Wolfsburg
mich gesehen?
und Berlin, ach, gegen Mannheim, richtig. Genau, und heute ist zweiter
Gewonnen.
Spieltag im Halbfinale. Und ab dem 30. April wird schon das Finale ausgespielt. Ne, jeder
Ja.
zweite Tag ein Spiel, und Anfang Mai wissen wir, wer deutsche Meister ist, und dann geht's auch direkt weiter mit der WM.
Ja, das ist auch gut zu wissen. Also, ja, wenn man Eishockey-Fan ist. Wir
Genau,
haben
noch
letztes Mal,
mehr
apropos
Eishockey-Fans,
Eishockey,
ja?
ja. Ja, genau, von anderen
Richtig.
Eishockey-Fans berichtet, die einen Podcast betreiben, nur zu diesem Thema. Alter Bekannter von mir, der hat sie auch outgeschautet haben, und er hat auch zurückgeschautet, zumindest über Facebook. Facebook, falls das jemand nicht kennt, das ist das StudiVZ der 2022er Jahre.
Ja, also das, was man vor Instagram gemacht hat, glaube ich.
Genau.
Von der gleichen Firma, idealerweise. Die
Meta,
Daten werden nicht
Meta.
verknüpft. Nein, bestimmt nicht.
Nein, nein. Die hören mit, ne?
Ja, ganz sicher. Richtig, der Frank. Und ich habe mal reingehört in seinem Podcast. Der macht das ja nicht gerade selten. Der hat 2020 damit angefangen. Also im Blog gibt es natürlich viel, viel länger. Das steht ja auch in diesen wunderbaren Aufkleber, den er uns entsprechend auch angeboten hat, falls wir Bedarf haben.
Stimmt, natürlich, ich bin noch gar nicht drauf eingegangen.
Eishockey, natürlich haben wir Bedarf. Und aber diesen Podcast, ich wollte heute noch ins Workflow schreiben, Bully-Podcast bei Folge 100 und dann guckte ich gerade 101. Ja, tatsächlich mehr als zwei, drei Episoden rausgebracht, während wir hier Pause gemacht haben. Also wir sind ja ein sehr beständiger Podcast, wir produzieren alle zwei Wochen. Wir hatten sogar einmal einen Zwischenstep, ne? Nach einer Woche hatten wir auch mal eine Folge gemacht. Hatte ich letztens mal gesehen, als ich meinen Blog aufgeräumt habe. Pottermoss.uber.space/blog. Und wo man auch unseren Podcast findet. Und die 99. Folge vom Bully-Podcast habe ich mir auch glatt fast ganz durchgehört. Also ich bin letzten 10 Minuten oder so, weil er zu Gast eine Repräsentantin eines Fanclubs, eines Haie-Fanclubs da hatte. Es gibt x-beliebig viele Haie-Fanclubs, ich glaube mindestens 20 oder 30 oder so, die sind irgendwo auch gelistet.
So viele.
Und beim Dachverband ist es echt irre. Und die haben unterschiedlich viele Mitglieder. Ein Fanclub muss mindestens 10 Mitglieder haben, habe ich da gelernt. Die wollten mal einen gründen und wollten der kleinste Haie-Fanclub sein und mit 3 Leuten. Aber da sagten die Haie, ihr müsst mindestens 10 sein. Jetzt sind sie mittlerweile fast 50, die zusammenstehen und gemeinsam auch Unternehmungen machen, Auswärtsfahrt und so weiter. Und Rheinheimische heißen sie.
Mhm.
Ja, die Rheinheimische. Genau, und die war halt zum Interview und die hat natürlich auch nochmal erzählt, wie das jetzt war mit den Haien, ne, in der Pandemie in den letzten 2 Jahren, dass man nicht hin durfte und ja, war eigentlich eine schöne Plauderei, die der Frank da gemacht hat.
Dankeschön. Ja, das freut mich doch, dass ich dich dadurch auch auf einen schönen neuen Podcast gestoßen habe. Mhm. Und dem Frank wird das bestimmt auch freuen und vielleicht schaut er ja auch nochmal in seinem Podcast zurück. hiermit, lieber Frank, ein kleines, wie soll ich sagen, eine freundliche Erinnerung daran. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns mal anschauten würdest.
Shoutout!
Ich weiß gar nicht, ob die sowas machen. Vielleicht macht man das ja auch gar nicht so. Also, ja. Gut, Eishockey. Wir plaudern weiter. Wir haben noch ein bisschen was an zum Abfollowen. Im letzten Podcast haben wir uns am Ende ein bisschen über die Grammys ausgelassen und diesen kuriosen Song von Dream Theater. Aber dabei ganz vergessen, dass es ja auch durchaus Musik bei den Grammys gab oder Bands, mit deren Auszeichnungen ich halt eher einverstanden bin.
Genau. Und besonders, wenn man in die Rock-Sektion schaut, in der ja auch Dream Theater war, als Exot.
Oder Metal, ne?
Ja, genau, in der Untersparte Metal. Ja, genau. Aber das passte trotzdem zum Rock. Also die haben ja alles da fein säuberlich nach Genres sortiert, Country und ich weiß nicht was. Und im Rock taucht eine Band wahrscheinlich immer wieder auf, aber diesmal ist es mir aufgefallen, dass sie 3-mal aufgeführt waren für die beste Rock-Performance fürs beste Rock-Album und den besten Rock-Song Waiting on a War.
Ja, noch etwas vor dem Ukraine-Krieg aufgenommen. Wahrscheinlich auch metaphorisch gemeint, aber ich habe mich noch nicht so mit diesen Song-Lyrics beschäftigt. Hast du gesagt, dass die Foo Fighters waren?
Nee, habe ich nicht. Das überlasse ich jetzt dir.
Ja, okay. Also die Foo Fighters haben bei den Grammys abgeräumt. Unter sehr tragischen Bedingungen. Beziehungsweise Umständen, hat wahrscheinlich auch jeder mitbekommen, dass plötzlich und völlig unerwartet der Schlagzeuger der Foo Fighters mit nur 50 Jahren von uns gegangen ist, Taylor Hawkins. Das ist einfach wirklich tragisch, ne? Viel mehr kann man darüber jetzt auch gar nicht sagen und sind jetzt hier auch nicht die Yellow Press und es sollte auch völlig egal sein, unter welchen Umständen dass das geschehen ist. Auf jeden Fall hat die Band sofort alle Tourdaten natürlich abgesagt und alle Fans haben auf Facebook zum Beispiel, da kriege ich es halt mit, natürlich kondoliert und ihr Entsetzen und ihr Beileid geäußert. Geiler Schlagzeuger gewesen, Super Musiker, nicht nur Schlagzeuger, sondern auch Sänger. Und wer einfach das Konzert schon mal gesehen hat, live oder ja, unsere Gefühle haben sich ein bisschen rar gemacht, ne? Meistens immer auf Festivals gewesen, aber nicht so richtig auf Tour in den letzten Jahren. Irgendwann, als sie auf Tour waren, habe ich vergeblich versucht, ein Ticket zu bekommen. Es war nicht möglich, weil die war so schnell ausverkauft. Für die Lanxess Arena, glaube ich, war es. Ne? Und auch auf einem Festival, ne? vor 15 Jahren oder so, haben wir sie mal gesehen, zum ersten und zum letzten Mal dann. Ja, ich weiß nicht, ob Taylor auch jetzt da schon so ein Solo gesungen hat, aber meistens hat er irgendwelche Queen-Covers performt. Can Anybody Find Me Someone to Love? Da gibt es eine schöne aktuelle Aufnahme, also eins von seinen letzten Performances. Aber ein Wahnsinnstyp verliert die Rockwelt wirklich eine Koryphäe. Roger Taylor hat Name Pate gestanden, ne? Also der von ihm verehrte Schlagzeuger von Queen. Deswegen hat er Taylor quasi als Künstlernamen gegeben.
Ja, genau.
Rest in Peace,
Taylor Hawkins. Rest in Peace, Taylor Hawkins. Er hat noch eine eigene Band gehabt, ein Side-Projekt, wo er dann tatsächlich auch selbst die Musik geschrieben hat und Gitarre gespielt hat und Sänger der Band war. Aber dass er wirklich was drauf hat und nicht nur Drummer war, was heißt nur, er war ein großartiger Drummer, man nannte ihn auch gerne mal das Tier, weil er sehr, sehr energetisch Schlagzeug gespielt hat und das konnte natürlich auch Dave Grohl und weshalb es, glaube ich, damals auch schon zu einem Drum-Battle gekommen ist, als wir sie gesehen haben.
Und war es das so? Also ich habe da doch sehr verschleierte Erinnerungen an dieses Konzert.
Es ist lange, lange her und es ist wirklich schade, dass wir es zuletzt nicht gesehen haben. Und ich habe auch hier von Tobi Beyer, der gemeinsam mit Holger Klein, dem Podcast Realitätsabgleich, Vrindt, der Realitätsabgleich hat. Vrindt, die Abkürzung für Wer redet, ist nicht tot. ist eine ganze Sendereihe, Vrindt. Und Tobi Beyer hat auch davon erzählt, wie er damals gesehen hat. Und zuletzt hat er es dann auch nur auf irgendeinem Festival, auf der Trabrennbahn in Hamburg gesehen, was dann nicht mehr ganz so toll war, weil man weiter weg war und es war nicht mehr das gleiche Erlebnis. Aber sie in kleineren Hallen nochmal erleben zu dürfen, war einfach unmöglich, weil die Fanbase einfach viel zu groß war. Ja, also, wie du gerade schon sagtest, eine Karten zu bekommen für ein Konzert der Foo Fighters, das war wirklich unmöglich.
Ja, ich weiß noch, ich saß gerade in der Aufsicht einer Abiturklausur an dem Morgen und ich habe mir, ich kann von hier aus noch jetzt nicht weg und Tickets kaufen und kurz Internet und so. Und dann habe ich gedacht, jemand anderes könnte für mich mit diese Karten besorgen oder so. Weil ich hatte es, glaube ich, auch vorher irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm gehabt und dann kam auch so eine SMS oder sowas, was man damals noch so bekommen hat. Hier, Ruf weiter das und ja, besorg für eine mit, ich für eine mit, ich kann hier nicht aus der Klausur auf sich raus und naja, hat aber nicht geklappt. Schade. Ja, mal schauen, wie es mit der Band weitergeht. Das müssen sie wahrscheinlich jetzt, wahrscheinlich haben sie jetzt auch andere Sorgen.
Genau, nochmal kurz zur Ergänzung. Taylor Hawkins, The Coattail and The Coattail Riders war seine Band.
Das war seine Band, ja.
Genau.
Ja, musikalisch soll es heute auch weitergehen, deswegen freue ich mich schon tierisch den ganzen Tag schon auf diese Produktion, weil wir uns überlegt haben, was machen wir heute, was Zeitgenössisches, was machen wir nochmal, wir machen Zeitgeschehen und Popkultur, ne? Es ist wieder was aus dem Bereich Popkultur, was einfach ein Phänomen ist, was sich in den letzten, Jahren, Jahrzehnten, aber in den letzten Jahren geballt in der Popmusik Szene zu einem stilbildenden Mittel etabliert hat. Darüber wollen wir heute gerne ein tiefer gehendes Gespräch führen oder Geplauder. Es geht nämlich um das Phänomen, ich muss mal ganz kurz nahe ins Mikrofon gehen und ich muss sagen, es geht um das Phänomen Interpolation. Ja, das war jetzt eine Interpolation von mir, dadurch, dass ich jetzt Interpolation gesagt habe. Weil eigentlich sagt das jemand anders. Das ist ein Rapper oder ein DJ? DJ, glaube ich, ne?
DJ.
Luxury. Ja. Genau. Der macht so kleine TikTok-Videos. Die kann man, glaube ich, auch bei YouTube, bestimmt auch bei Facebook sehen. So 60-minütige, nee, Sekündige sind das ja immer. Zu dem Thema Interpolation. Was ist eigentlich Interpolation in der Musik?
Das ist eine,
in der Popmusik?
Eine sehr gute Frage. Was ist Interpolation?
Hast du auch eine Antwort darauf?
Ich habe eine Antwort darauf. Also ich möchte es abgrenzen. Es gibt zwei Dinge, also zwei Phänomene in der Popmusik, von der ich es mal abgrenzen möchte. Zwei Mittel zur Wiederverwertung von alten Songmaterial. Und zwar ist das eine, was man kennt und was auch heute immer noch gang und gäbe ist, ist das Covern. Das Covern eines Songs.
Oh ja.
Das heißt, ein Künstler hat irgendwann mal was aufgenommen. Andere finden das gut. Und Yellow Submarine wurde, glaube ich, schon sehr, sehr oft gecovert. Und da ist aber ganz klar, das geistige Eigentum liegt beim Songwriter, der Yellow Submarine geschrieben hat. Und alle anderen, die diesen Song covern, haben dann entsprechend Tantiemen abzudrücken. Dann gibt es ein zweites Mittel, was mit dem Aufkommen der Computertechnik, glaube ich, irgendwann spannender wurde oder der entsprechenden, naja, Maschinen, die man dazu genutzt habe. Und ich glaube, das nennt sich Sampling. Man schneidet ein Stück aus einem Song raus und wiederverwendet es. Einfach so. Also so wie es im letzten Werk auch war.
Ja, ja, also
ich kenne
populär Musiker, geworden in der Hip-Hop-Szene.
Oh ja, in der Hip-Hop-Szene sehr, sehr gerne
bekannt geworden. Ein Beat, über den gerappt werden konnte. Und deswegen wurden irgendwelche alten Platten, irgendwelche Jazzplatten oder so genommen, dann daraus irgendwelche Drumbeats runtergelegt und über die halt gerappt. Ne? Also es waren dann diese Samples, also Sample heißt ja über das
Sample
Probe, Loops, wurde eine Probe genommen und diese immer wieder wiederholt.
Genau.
In einem Loop, in einer Schleife.
So, und jetzt kommt die Interpolation. Da geht man wieder ein Stückchen weg von dem eigentlichen Werk, schneidet da nichts raus, sondern schaut sich an, was steckt da nicht hinter, was ist das für ein Fragment, ist das eine Melodie oder sonst irgendwas, oder auch Textteile und interpretiert das einfach nochmal neu in seinem eigenen Song oder in einem neuen Song.
Ja, das klingt ja erstmal ganz, ganz kreativ. Aber vielleicht machen wir das Ganze mal etwas greifbarer. Also das ist doch so dieser typische Fall, man macht das Radio an oder macht hier Soundcloud oder was auch immer, wo man seine Musik herbezieht. Und das kenne ich doch irgendwoher. Das ist aber nicht so. Ich kenne das nicht so. Also es ist keine Coverversion, es ist nicht dieser Song, aber ich habe diese Melodie schon mal gehört. Ich habe dieses Riff, diesen Hook oder diesen Rhythmus, diesen Beat schon mal irgendwo gehört. Aber ja, ich kriege es nicht so richtig zusammen. Hast du zufällig ein Beispiel?
Irgendein ich habe Song, ein Beispiel.
Ja,
schon auch gut 15, 16, 17 Jahre alt ist. Und zwar von der sehr, sehr bekannten Künstlerin Madonna. Die hat 2005 einen Song gemacht, der nannte sich Hang Up. Und da gab es eine Melodie am Anfang, wo ich dachte, Momente mal, also das kenne ich doch. Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich so vielen Leuten so ging. Denn der nächste Trick ist ja auch, etwas zu verwerten, was vielleicht im Gedächtnis oder im Vermächtnis ist, aber gar nicht genau bekannt ist, von wem es ist, es wieder zu verwenden. Und bei Hang Up ist es etwas gewesen, was tatsächlich noch mal 20 Jahre älter war. Und Mitch kann es bei uns wahrscheinlich sogar vorspielen.
Ich weiß nicht, ich habe... Ja?
Ja.
Ja,
genau. Wir reden hier von ABBA und dem Song Gimme, Gimme, Gimme a Man After Midnight. Nicht der berühmteste ABBA-Song, aber schon ein sehr bekannter.
Aber ein sehr bekannter Song. Ja, also vor allem durch dieses Riff oder Hook oder wie man das nennen könnte hier bei ABBA. Ne? Dieses ist das denn eigentlich, also wenn es also rein technisch gesehen, müsste das nachgespielt worden sein, damit es eine Interpolation ist, ne? Und nicht einfach gesampelt vom Originaltrack, also ne, einfach die Aufnahme genommen und da irgendwie reingemischt.
Das ist schon nah dran.
Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, wie sie da vorgegangen ist. Aber wie auch immer, es ist auf jeden Fall nicht eine Coverversion, weil sie ja nicht Gimme, Gimme, Gimme singt, sondern
richtig.
Auf diese Akkorde, ne? Und auf diese kleine Melodie, dieses Thema, den neuen Song, Hang Up, ja. Ja, weißt du, das ist das Video, wo sie so Aerobic macht, ne? Ja.
Yep.
Ja, das ist ein interessanter Fall von Interpolation. und es gibt ganz viele, das kann ich jetzt schon mal so als kleines, kleinen Ausblick auf die nächsten 10 Minuten oder so schon mal bekannt geben. Ich habe mir nämlich den Spaß gemacht, mal die aktuellen Airplay-Charts, die deutschen Radio-Charts, hätte auch eine andere Charts sein können, Spotify-Charts oder so. Ich habe jetzt einfach mal die Radio-Charts genommen und wollte mal mir den Spaß machen, die ersten 10 Plätze auf Interpolations zu untersuchen. Ja, mal zu gucken, sind da solche Fälle dabei. Ich bin fündig geworden, interessanterweise. Vielleicht sind sogar noch mehr dabei, die ich nicht kenne. Aber dazu gleich mehr. Es ist wirklich einfach sehr interessant, sehr, sehr spaßbringend, sich damit mal, ja, wirklich mal gezielt zu beschäftigen. Es gibt natürlich da auch ganz viele, wir verlinken auch ganz viele in den Shownotes, zum Beispiel eine super interessante Sendung, die aus der Reihe Arte Tracks, die dieses Thema aufgegriffen hat. Das war auch so ein bisschen so für mich der ausschlaggebende Punkt, das hier im Podcast mal zu thematisieren. Also da ist zum Beispiel auch eingegangen, ich glaube schon, ne, auf Elton John, nämlich ein ganz aktuelles Beispiel, da interpoliert jemand seine eigenen Songs. Und ich glaube, das kennt nun wirklich jeder, ne? Cold Heart von Elton John. Und das Coole daran ist ja, die Zielgruppe, das hat er wirklich super gemacht, der ist ja, glaube ich, 70 geworden, ne? Oder so um den Dreh, ne?
Roundabout, ja. Ja,
ja der macht natürlich schon so lange Musik, dass die heutige Zielgruppe, die dieses Remix-Album gemacht hat im Lockdown der letzten 2 Jahre, diese alten Songs ja gar nicht mehr kennt. Und deswegen kann man es auch super, wie du gerade auch schon erwähnt hast, quasi alten Wein in neuen Schläuchen verkaufen, ne, für etwas Neues ausgeben. Also ich meine, das ist natürlich auch die Motivation, die dahinter steckt, also ganz klar so vom Marketing oder vom Verwertungsansatz. Warum sollte man denn was Neues machen, hier Never Change the Winning Team, wenn es doch schon super Sachen gibt? Und die Jugend von heute kennt ja nicht mal das Original. Also kann man sich noch etwas Neues verkaufen. Ne? Also warum sollte man sich da jetzt die Mühe machen, neue originelle Songs zu schreiben? Also ich meine, finde ich natürlich ein bisschen schade, weil ich neue originelle Songs eigentlich gar nicht mal schlecht finde. So auch in der Popmusik. Ich meine, Popmusik hat jetzt natürlich nicht unbedingt diesen Anspruch. Meinem Empfinden nach immer weniger diesen Anspruch, etwas Originelles Neues zu machen, was ich wiederum auch wieder schade finde. Aber ich bin ja nicht mehr die Zielgruppe der Popmusik. Also was soll's.
Ja, das habe ich auch gemerkt.
Was hat
Das habe ich auch gemerkt, dass ich überhaupt nicht mehr Zielpublikum bin in der aktuellen Popmusik, weil wenn man so durchscrollt, es gibt so viele Chronisten, die auch schreiben, ne, wer hat von wem interpoliert, und konnte natürlich auch sehr schön recherchieren und sich vorbereiten auf diese Sendung, und man merkte, die meisten davon kenne ich gar nicht. Also ich habe natürlich für mich nur Sachen rausgefunden, wo ich denke, okay, mit den Musikern kann ich noch halbwegs was anfangen, oder ich habe von dem mal gehört, wer die überhaupt sind. Oder wo ich das Original kenne und das Neueste mal gehört habe, aber nie gedacht habe oder nie wusste, wie dieser Interpret heißt, weil es mir eigentlich völlig egal ist, wenn das im Radio mal vorbeigebraust ist. Aber ich fand auch immer diesen Aspekt, Musik einfach nur mal wieder zu verwerten, weil sie mal erfolgreich war. Und ich glaube, erfolgreiche oder bekömmliche Musik zu machen, die tatsächlich nicht nur einen Zeitgeist trifft, sondern immer eigentlich funktioniert. Es gibt ja so Musik, die Melodien sind zeitlos, und wenn man sie neu modern aufnehmen würde, die würden wieder genauso einen Erfolg haben wie früher. Und da steckt natürlich eine riesen Industrie, und das hat dieser Beitrag von Arte in Tracks mal ganz deutlich gemacht, und indem sie zum einen den Luxury da interviewt haben, ne, wie funktioniert das eigentlich, ne? Da habe ich den überhaupt mal kennengelernt. Ich habe kein TikTok, deswegen ist er mir bisher nicht vorbeigeflogen.
Aber YouTube kann man die auch sehen.
Ja, gut. Und das andere, dass da eine ganze Industrie dahinter ist, Producer, die ganze Backkataloge aufkaufen, weil das sind Schätze, die man wiederverwenden kann, immer und immer und immer wieder. Bei dem Gedanken dran wird mir ein bisschen übel, weil ich denke mir, wird andauernd das Gleiche da gereicht, aber verstehen kann ich es. Also rein betriebswirtschaftlichen Aspekt heraus. Ich glaube, wenn du 10 Popsongs machst, ist davon maximal einer erfolgreich. Ne? Die anderen 9 fallen durch. Und wenn du aber interpolierst, ist, glaube ich, die Gewinnquote plötzlich, weiß nicht, 3 bis 5 Mal so hoch.
Ja, und
aber das ist lass uns weg von den Gewinnaspekten. Lass uns wieder zur Musik.
Ja, genau. Ich wollte nur mal kurz, ganz kurz demonstrieren, was Elton John da überhaupt gemacht hat. Also es sind, oder der Remixer, oder die haben das ja mit Dua Lipa zusammen gemacht. Das ist ja klar, weil hier wird ja gefeatured ohne Ende, ne? Und wenn man dann noch jemanden featured, der sowieso nur Nummer Einsen hat. Und,
kanntest du vorher also Dua Lipa?
Ich nicht, raus. Aber die ist unheimlich berühmt, oder? Ja, ich kannte sie ein bisschen davon. Ich meine, ich habe eine Tochter, die ist 10 Jahre alt und die hat so Sampler, so Togo und so, ne? Und da ist halt auch mal Dua Lipa drauf.
Okay.
Ja, sie hat ja so diesen Disco-Sound, ne, wieder in etabliert. Gar nicht mal schlecht. Die haben natürlich Songs genommen, die lustigerweise alle auch von der Tonart zueinander passen. Und haben etwas gemacht, was auch gang und gäbe ist oder gerne genommen wird. Ich komme gleich mal auf ein anderes Beispiel, dass man Songs, alte Songs nimmt, also quasi ein Refrain oder eine Strophe und eine alte Strophe zum neuen Refrain macht zum Beispiel. Also bei Elton John, das ganze Song basiert auf 4 Akkorden. Darauf gehe ich gleich auch nochmal ein, denn heute basieren alle Songs nur noch auf 4 Akkorden, die sich in einer Endlosschleife wiederholen, sodass man immer einschalten kann, wo man will und man kommt immer rein. Also dass ich habe versucht, da was zu finden dazu, aber ich glaube, da sollte ich das, vielleicht sollte ich das Copywriter darauf selber mal anmelden. Also ich würde sagen, ich präge jetzt mal diesen Begriff der zirkulären Songs. Im Gegensatz zu linearen Songs, ja. Mhm. Also ich würde einfach sagen, zirkuläre Songs, sage ich jetzt einfach mal, sind diese Songs, die von vorne bis hinten auf einer Schleife aus 4 Akkorden basieren. Und so ist es auch bei Elton John. Ich glaube, B-Moll ist, dann gibt es noch Gessmoll, S-Moll und Astur. So. Und das geht die ganze Zeit durch. Und die sind aber nicht die Akkorde, die bei den Originalen drunter liegen. Die mussten halt irgendwelche Akkorde nehmen, die jetzt für alle Melodien irgendwie passen. Ne? Und das Erste, was kommt, ist aus dem Song Sacrifice. Also Cold Cold Heart ist eigentlich die Bridge zum Refrain Sacrifice. Der kommt aber in dem neuen Song gar nicht mehr vor. Das ist eigentlich eine ziemliche Schnulze. Ende der 80er Jahre oder so. Ne? Und wie gesagt, der Song hieß eigentlich Sacrifice und daraus ist diese Stelle übergeblieben Cold Cold Heart. Nee, wie geht das? Ne, das ist dieses. Und dann geht es, glaube ich, rüber in Rocketman. Noch ein älterer Song von Elton John. And I think it's gonna be a long, long time. Da singt dann Dua Lipa. Genau, so, ne? Eigentlich auch nicht. Und dann kommt irgendwie noch ein Song, den kannte ich gar nicht, Kiss the Bride. Da geht es ja so ganz hoch singen, ne? Das ist schon wieder ein anderer Song. Das ist alles so zusammengewürfelt. Und am Ende kommt nochmal irgendwie so ein komischer Gesang aus nochmal einem kryptischen Song. Das würde es zu weit führen. Aber das finde ich eine ganz coole Interpolation. Es gibt auch einen YouTuber, David Bennett, den kann ich auch noch ans Herz legen. Der hat das mal auseinandergenommen. Er hat dazu auch noch gesagt, es ist praktischerweise so, dass diese Songs von der Tonart, B-Moll, so gut zueinander passen. Die Originalaufnahme von Sacrifice, also der Song ist gar nicht, der ist in H-Moll, also ein Halbton drüber. Aber das wurde nur gepitcht. Also die Originalaufnahmen, die Originalbänder, die jetzt der Remixer bekommen hat, das war wieder die Originaltonart, also in B-Moll. Also passte das alles super zueinander. Die braucht noch nicht mal irgendwas pitchen. Was jetzt heutzutage auch überhaupt kein großes technisches Novum gewesen wäre, ne? Oder keine Anstrengung.
Eine coole Sache.
Okay, so viel also zu Elton John.
Haben wir noch andere Beispiele?
Ja. Das, was ich gerade meinte, das ist eher Sampling, aber da fiel mir noch Eminem ein. Also als Beispiel dafür, dass ein Chorus, dass eine eigentliche Strophe als Chorus genommen wird. Erinnerst du dich noch an den Song Stan? Von vor 20 Jahren? Das ist der mit dem ganzen Filzstiftgequietsche. und da hat Eminem doch den Refrain, ne? Den hat er aus einem Song von Dido, hieß, glaube ich, die Dame.
Ja, richtig. Der war gar nicht so alt, kam ein Jahr davor oder so, war relativ erfolgreich sogar.
Genau.
Aber und mit Eminem wurde es noch erfolgreicher.
Genau, und dann hat auch Dido echt durchgestartet. Und das, was Eminem genommen hat als Refrain, ist eigentlich in dem Song, der heißt, glaube ich, Thank You, eigentlich die Strophe.
Ja.
Ist aber
Thank irgendwie
eigentlich Ja, genau, so eine Schnulze, ne? Also irgendwie eingängiger als der Refrain. Also das ist so eine Mischung aus, würde ich sagen, Sampling und Interpolation, ne? Also ist zwar ein Sample genommen worden, aber es wurde umgedeutet, ne? Na gut, das machen sie bei Samples natürlich auch immer, aber egal. Ja, ich habe versucht, ein bisschen das zu kategorisieren, welche Form von Interpolation es gibt, ne? Also ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben hier. Versuche einer Kategorisierung, genau. Also Akkordstruktur. Das heißt, das ist häufig, wenn einfach bekannte Akkorde genommen werden und darüber ein neuer Song. Und das sind meistens Akkorde aus der Klassik. Da gibt es zum Beispiel, Maroon 5, die diesen Song gemacht haben über die Akkorde von diesem Kanon in C-Dur von Pachelbel ist das, glaube ich. Oder auch über diese Akkorde, ne? Das ist dieses hier. Ne? Millionen Songs haben diese Akkorde. Zum Beispiel dieser hier.
Go West von der Village,
Das ist
bitte.
der Song deines Lieblingsfußballvereins, steh auf, wenn du ein Schalker bist.
Steht
Da, zum Beispiel.
auf, wenn ihr Kölner seid. Steht auf, wenn ihr Kölner seid. Singen wir in der nächsten Serie natürlich auch.
Das wird natürlich ganz gerne gemacht mit Klassik-Songs oder also Klassik-Songs ist Quatsch, ne? Also mit klassischer Musik, weil das Copyright ja auch nicht mehr da ist. Ne? Die Menschen sind länger als 75 Jahre tot. Ne? Ich glaube, dass Faktencheck morgen, das ist die Zahl, wo das Copyright dann frei wird. Ja, deswegen kann man sich aus diesem Klassik-Kanon bedienen. Ja, wie es einem beliebt. Ne? Was wir schon gesagt haben, Melodieverlauf als Parameter für Interpolation, Rhythmus, ne, also Beats. Interessant, das ist mir auch nicht aufgefallen, aber wieder eingefallen, dass ich mal gehört habe. Du erinnerst dich noch an einen Song aus den 90ern von Depeche Mode, der eigentlich der bekannteste Song von Depeche Mode mittlerweile geworden ist. Endure the Silence.
Ach so, nicht Personal
Ja.
Jesus.
Da geht es gar nicht um die Akkorde. Also ganz kurze Anekdote. Dieser Song sollte eigentlich, so wie es diese Legende sagt, oder auch der Producer Flood, der das Album Violator damals produziert hat, eigentlich eine Ballade werden. Der Songwriter von Depeche Mode, Martin Gore, der die meisten Songs ja schreibt oder geschrieben hat, und so auch Enjoy the Silence, hat das Ganze als langsames Demo der Band gegeben, wollte eigentlich daraus eine Ballade machen. Fanden die anderen total lame und haben gesagt, Martin, geh mal raus, ja, und wenn du wiederkommst, haben wir hier was mit dem Song gemacht. Bezeichnenderweise wurde das dann zu einer Disco-Nummer. Und
Okay.
da gibt es irgend so ein Video, wo dieser Produzent das auf so einem Kongress oder keine Ahnung, wo er erzählt, dass sie da einfach abgekupfert haben und sich ein Beat von einem anderen Song genommen haben. Er hat auch nicht verraten, welcher Song es ist. Es könnte irgendeiner sein. Irgend so ein Disco-Song. Da haben sie einfach den Beat nachgespielt. Ne? Bassdrum, Hi-Hat, Snare-Drum. So. Und das haben sie dann unter Enjoy the Silence gelegt. Auf einmal wurde es ein Disco-Song. Dann hat Martin Gore nur noch dieses Gitarrenriff darüber gespielt. Da, 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 ne? Und so. Und dann wurde es irgendwie noch ja, wirklich zu dem Hit, der erst dann geworden ist. Also das ist ein Thema Rhythmus. Und dann, ja, strukturelle Interpolation ist mir aufgefallen im Bereich, eine Musikrichtung, die ich ja auch ganz gerne höre, nämlich Progressive Rock. Auch damit häufig interpoliert, was das Zeug hält. Man möchte meinen, Progressive, aber wir haben ja letztes Mal schon bei Dreamsetter darüber geredet, so progressiv ist das alles gar nicht mehr. Da wird nämlich häufig auf altbekannte Strukturen zurückgegriffen, die meistens so in den 60ern, späten 60ern, frühen 70er Jahren von Bands wie King Crimson und Yes und Genesis etabliert worden sind, die quasi so zu der Blaupause geworden sind für diese progressiven Rocknummern. Dass zum Beispiel was anfängt mit einem elegischen Piano, dass es dann übergeht zu einem bestimmten, ja, dann wird diese Pianomelodie irgendwann nochmal vom Synthesizer aufgegriffen. ein bisschen variiert. Mhm. Das Ganze so ein bisschen wie so eine Sonatenhauptsatzform, also auch wieder Rückgriffe auf die klassische Musik, wo so Themen variiert werden halt einfach. Dann gibt's elegische Gitarrensoli. Dann gibt's bestimmte Dinge, die etabliert worden sind, wie so ein Riff aus einem alten sehr langen Genesis-Song, der geht so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig gespielt habe. Das ist so ein Stück, das ist in dieses lange Stück Supper's Ready eingebaut. Mhm. Das heißt Apocalypse in 9/8, also Apocalypse im 9/8-Takt. Und da gibt es ganz viele Bands, die so eine ähnliche, also ja, in ihre Songs auch immer so einen ähnlichen Part eingebaut haben. Ne? Quasi so zitieren und darauf zurückgreifen. Also das geschieht im Progressive Rock ganz oft so, als in den 80er Jahren so neue Bands aufgekommen sind, wie Marillion und IQ, so diese Neoprog-Schiene, ohne da jetzt hier zu nerdig werden zu wollen. Aber das hat man da, oder später noch Spock's Beard, ne, die auch genau solche Songstrukturen in ihren eigenen Kompositionen aufgenommen haben, wo man merkt, ja, die verneigen sich quasi, oder sie nehmen halt diese Strukturen schon existierender, prägender Progressive Rock-Nummern. Würde ich sagen, ist auch Interpolation. Und
auf jeden Fall.
Als letzten Punkt, Genre-Charakteristika. Das wird uns jetzt nämlich ein bisschen zu diesen Radiocharts führen, die ich vorhin angekündigt habe, dass quasi so eine Art Nostalgiegefühl erweckt wird, dadurch, dass man durch bestimmte Sounds zum Beispiel die 80er jetzt wieder aufleben. Jetzt
doch bitte sein Audio nicht ab.
Wer bitte?
Ich habe dich tatsächlich gerade nicht mehr gehört.
Oh, aber jetzt bist du wieder voll da.
Ja.
Und das kommen ist wir
zurück
ja,
zu den Genre-Charakteristika.
Ja, ich sagte, dass so zum Beispiel jetzt so eine Band wie The Weeknd diesen 80er-Jahre-Sound auf einmal wieder etabliert. Mhm. Es wird so ein Nostalgiegefühl erweckt. Ne? Das ist auch so eine, ja, würde ich sagen, Interpolation. Man nimmt ein ganzes Gefühl einer bestimmten Ära und durch die Instrumentierung, durch die Sounds, die Klangfarben, die benutzt werden, schafft man so wieder dieses Gefühl der 80er.
Sollen wir mal in die
Radio-Charts
einsteigen? Aha, einen neuen Song gemacht, ne? Als The Weeknd das erste Mal gehört hatte, dachte ich, ist Aha wieder da und machen sie das gleiche wie immer und sie waren es nicht. Und dann sucht man nach dem Song, der gecovert wurde und das ist, also wenn es einen Hit während der Pandemie gibt, dann ist der das, glaube ich, der in den 2020er Sommer echt durchgedodelt wurde und unglaublich erfolgreich. Und spannenderweise hat Aha ja selbst gar nicht so viele erfolgreiche Singles gemacht. Selbst mit der berühmtesten Single. Nicht unbedingt. Also mir fallen gerade nur zwei ein.
Achso, ich dachte, das wäre Statistik. Also, als ich klein war und du auch, so vierte Klasse, da gab es Mädchen, die haben alle Aha gehört.
Ich habe mal so Freunde,
die haben auch Take Zeit on Me und Sun Always Shines on TV gesehen.
Das war es dann aber auch schon. Und zu Take on Me hab ich letztens in einem 80er-Podcast gehört, dass der dreimal irgendwie als Single verlegt wurde und erst mit dem zweiten Video tatsächlich mit Hilfe von MTV dann durch die Decke gegangen ist. Ansonsten ist er die ersten beiden Male komplett gefloppt. Ja. Take on Me wollte am Anfang also keiner haben.
Video killed the radio star.
Genau, das ist
das Video mit diesem,
so heißt auch die Podcast-Folge von den guten Kollegen.
Ja. Ah ja. Ja, da kommen wir uns gleich auch wieder zu. Also pass auf, wir gehen jetzt einfach mal die aktuellen Radiocharts vom Freitag, dem 22. April mal durch. Mhm. Ich werde mal kurz sagen, wo habe ich es denn überhaupt, wer da alles vertreten ist. Wir gehen wirklich nicht jetzt jeden einzelnen Song durch, aber ich habe gedacht, wo sind da Interpolations? Wir haben in den Radiocharts, wo sind sie hin? Da sind sie. So, ich gehe mal von 10 hoch. Aber auf Platz 10 ist Rockstars von Malik Harris. Darauf gehen wir in den nächsten Podcast näher ein, denn das ist der Beitrag. Welcher?
Bitte was?
Du musst jetzt sagen, ach, weißt du es gar nicht? Was wollen wir nächstes, im nächsten Podcast machen?
Ach, natürlich weiß ich, das ist Rockstars. Ich habe es sogar fast vergessen. Ich habe es doch schon vor 2 Wochen in unserem Workflow für die nächste Folge reingeschrieben. Es geht doch um den ESC. Unser ja, Star genau, für irgendwo, für Italien, ne? Turin? Nee, keine Ahnung. Mailand?
Ja, ja, klar, es war doch ja Måneskin, ne?
Genau, Måneskin. Ja, den habe ich immer richtig gegönnt, aber das ist eine ganz andere Sendung. Genau. Mhm.
Hm. Das genau, deswegen lassen wir den noch nee, heute raus, deswegen habe ich mir gar nicht in die Hand geguckt. Ja, in 2 Wochen, genau. Ja, da gibt es auf Platz 9 Light Switch von Charlie, ich weiß nicht, unsere Ignoranz hier wieder, ne? Charlie Puth, ja, P-U-T-A.
Alte Männer reden über Popmusik.
Infinity von James Young, etwas langsamerer, etwas düsterer Song. Dann Won't Forget You von Shouse. Das ist quasi die Follow-up-Single zu dem Song Can You Feel, nicht Can You Feel the Love Tonight? All I Need is Your Love Tonight, genau. Dadurch fällt dadurch auf, dass da ein Chor singt. Und das ist so eine typische Follow-up-Single, die versucht, die erste Single zu imitieren, weil sich genauso anhört, nur mit der leicht anderen Melodie. Mal gucken, ob das so weitergeht. Dann gibt's noch Tate McRae. Was ist die Tate McRae? Das ist eine Dame, She's All I Wanna Be. Wie ich gelernt habe, eine junge Tänzerin, die mal einen Tanzwettbewerb gewonnen hat im Fernsehen. So, die natürlich auch noch singen muss. Kennt man alles aus anderen Beispielen. Ja. Dann George Ezra, der macht immer gute Stimmung, ne? So ein bisschen folkig, ne? Mit so einer Klampfe. Budapest, ne? War unser bekanntes Single von ihm. Und das Neue hört sich wieder so ähnlich an, Anyone For You. Tiger Lily, das ist einfach ein guter Laune-Song, ne? Mit 3 Akkorden. Dann gibt's, darauf gehen wir gleich näher ein, Clock Clock. Clock Clock heißt die Band. Das ist eine deutsche Band, glaube ich. Sorry. Okay. Sorry. Und dann gibt's noch etwas aus dem Bereich Trance oder DJ-Zeugs. Jetzt kommen irgendwie jetzt wieder gefeatured ohne Ende. Topic featuring Robin Schulz, featuring Nico Sanders, featuring Paul van Dyk. In Your Arms, in Klammern Fallen Angel. Das ist wieder, das ist einer von den Fällen für
Interpolation.
Dann auf den beiden ersten Plätzen. Da gibt es etwas, was sich in guter Weekend-Manier nach den 80ern anhört. Nämlich Remedy von Leonie und In the Dark von Purple Disco Machine featuring Sophie and the Giants. Das ist die Dame, die da singt. So.
Okay, welche von diesen Songs kennst du
eigentlich überhaupt? Vorher
ich kenne die alle gar nicht. Aber ich bin gerade auf Clock Clock Sorry aufmerksam geworden, wo du sagtest, da müssen wir noch mal dran.
An den Song. Was ich ja vorhin schon gesagt habe, ich kann diese Songs, die Melodien, habe ich alle schon mal gehört, die verschwimmen. Das ist alles, die meisten dieser 10 untereinander kann man auch in Interpolation beschreiben. Das ist nämlich dieses Phänomen, was ich vorhin angesprochen habe. Es gibt diese zirkuläre Songschreibermanie. Es sind alle diese Songs, gestern war noch einer drin, nämlich von Michael Schulte, der nicht mehr jetzt heute da nicht mehr dran ist, der einfach so eine Piano-Ballade geschrieben hat, der hat ja auch mal im ESC teilgenommen.
Richtig.
Der die halt etwas anders geschrieben hat. Ne? Also ein richtiger, sagen wir mal, klassischer Strophe, Bridge, Refrain und Middle Eight Section, sowas, Manier. Aber das gibt es gar nicht mehr. Ne? Das ist, alle Songs, die da drin sind, haben maximal 4 Akkorde. Und die gehen von vorne bis hinten durch. Hast du die ersten 4 Takte gehört? Weißt du, wie es in diesem Song harmonisch weitergeht? In den nächsten 3 bis 4 Minuten.
Irre. Und ich glaube, das hat mit diesem Effekt zu tun, dass es im Streaming heißt, langweil deine Zuhörer nicht am Anfang. Weil wenn sie nicht 30 Sekunden durchhören, wirst du nicht bezahlt. Ne? Also bei Spotify muss mindestens 31 Sekunden gehört werden, ein Song, bevor da dann die Tantiemen fliegen. Oder die Mikro-Cents, also das ist ja ein Bruchteil von einem Cent, was man da pro Airplay dann bekommt. Und wobei Air ist ja nur in 2 Kopfhörern eigentlich, ist ja gar nicht Broadcasting, was an meinem Streaming passiert. Aber es geht tatsächlich darum, am Anfang hau direkt den Chorus raus, langweil die Leute nicht, ne? Kein Intro mehr, kein erstmal aufbauen und irgendwann wird das mal, nee, wir machen hier Popmusik, das muss sofort brennen.
Und ja, das finde ich hart. Das, was wir sowieso weggeschnitten haben oder eingefädelt haben später, das wird jetzt gar nicht mehr aufgenommen.
Ja, genau, das, was Radios immer weggeschnitten haben. Und der nächste Effekt ist, dass diese Songs immer kürzer werden. Also früher kannten wir noch die Richtlinie, ein Popsong ist 3 Minuten 30. Ne? Auf eine Single, passt 3 Minuten 30, gut drauf, machen wir. Also ich meine diese 7-inch schwarze Scheibe, liebe Kinder,
Single. Ja, ne? Die wir alle kennen, ne? Die mit den Rillen. Genau.
Also nicht jeder dieses Format, dass da so eine Zeile bei Spotify ist. Nein, ich meine tatsächlich das, was man in die Hand nehmen kann und 7-inch groß ist.
Ja, und wo eine B-Seite drauf ist.
Umdrehen und so, schwarz, Rillen und so.
Manchmal ein Song, der sogar besser ist als die A-Seite.
Oh, wei, das ist ein ganz anderes Thema. Worauf wollte ich zurück? Aber jetzt werden die Songs dann auch kürzer, sodass ein 2-Minuten-Song gar keine Seltenheit mehr ist. Und das, da gruselt es mich. Das ist ja so, das geht mir zu schnell. Also es ist wie die doch früher gesagt haben, zu den Kindern, die MTV geguckt haben, das sind zu schnelle Schnitte, das macht euer Hirn matschig. Also für mich sagt es, nee, da können so viele Songs auf einmal und nacheinander und die hören sich alle gleich an. Ich kann dann nicht mehr zuhören, weil es ist, naja, wie du das schon sagst, es ist irgendwie auch beliebig, oder?
Ja, ich finde, es ist sehr belanglos auch. Ne? Also es klingt jetzt so wie über die alten Herren, die sagen, oh, früher war alles besser. Nein, früher war nicht alles besser.
Guckt euch mal die Charts aus den 90er. Was da für ein Schrott damals produziert wurde. Und auch
welcher Qualität
manchmal. Nein, also ich bewundere schon die Qualität, die da abgeliefert wird. Ne? Hochproduziert und Musiker, die sich da entsprechend jetzt in Social Media und sonst wo positionieren müssen, damit sie halt auf Tour gehen können, um dort Tickets zu verkaufen. Denn nur mit Ticketverkäufen kannst du ja heute irgendwie Geld machen. Das heißt, du musst Aufmerksamkeit generieren und eine Fanbase dir irgendwie erarbeiten. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach heutzutage.
Ja, womit macht man das am besten? Durch Interpolation und Feature.
Genau.
Also, gehen wir mal zu Clock Clock. Du kennst vielleicht diesen Song. Da geht's so. Also das ist nicht Clock Clock, aber du kennst erstmal. Wir machen mal andersrum. Erstmal der Song, der interpoliert wird.
Okay.
Schon mal gehört?
Ja. Kommt mir total bekannt vor, aber ich weiß nicht woher.
Das ist Mood von 24 Golden. 24K Golden.
Okay.
Always in the mood. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe irgendwann mal in der Schule meine Schüler da Cup-Songs drüber spielen lassen. Aber genau, es ist auch so einer von diesen Loop-Songs, ne? So zirkulär. Der geht auch die ganze Zeit so weiter. Und jetzt kommt diese kleine Melodie, ne? Dieses.
Das sind ja noch eine Melodie, das sind doch 4 Töne.
Das ist eine Melodie. Du. Kann man mitsingen.
Okay.
Und auch irgendwie mit Erkennungswert. Und das habe ich, nämlich als ich mal durchgehört habe, hier, sorry von Clock Clock, auch wieder dieses Phänomen, das kenne ich doch irgendwoher, habe ich irgendwie schon mal gehört. Da habe ich gesagt, woher kenne ich das? Und dann ist mir eingefallen. Also es sind bei Clock Clock genau die gleichen Akkorde in einer Tonart, nur die ersten beiden sind verdreht. Bei Clock sind nämlich diese Akkorde. Und dann weiß ich mal, wie geht die Melodie? Welche Melodie kann man auch schreiben über diese 4 Akkorde? Sind immer die gleichen Melodien. Also da tut sich nicht viel. Das ist so ein bisschen mit Gitarrengeschrammel, ne? Aber es kommt auf jeden Fall auch diese Wendung darin vor, ne? Das kommt auch mit dieses. Also das ist jetzt ein E-Moll, das andere war ein G-Moll, also eine kleine Terz tiefer. Tut ja nichts zur Sache, aber es sind die Akkorde, die gleichen Akkorde auf den gleichen Stufen, nur halt, wie gesagt, die ersten beiden verdreht. Und diese sehr charakteristische Interpolation ist dabei. So. Das war Clock Clock mit Sorry. Weiß nicht, ob sie sich bei 24K Golden entschuldigt haben, sagten Sorry, wir haben hier interpoliert. Und dann der nächste Song, da habe ich übrigens ein Shoutout to Sepp Mahne. Ja, unser Trans-Professor. Cool. Den habe ich nämlich heute mal nachgefragt. Diesen Song, ich habe es doch schon mal gehört, das gibt's doch. Sag mal, du machst doch auch Trance ab und zu mal, ne? In deiner Freizeit. Ist das von dir? Haben die das bei dir geklaut? Nee, hier Paul von Dyk, 90er Jahre. Ach so, ja, stimmt, steht ja auch dabei, Paul von Dyk. Also, da ist irgendwie alles miteinander vermischt. Das ist diese Melodie. Warte mal. Ich hab's gerade wieder nicht mehr im Ohr. Das ist so ein Piano, so ein Trance-Ding, so ein typisches. Ah, genau. Ja. Ja, genau.
Ja, weil jetzt erklärt man es, ne? Ja, ich glaube, ich habe die Akkorde verwechselt, aber dieses.
Das ist das Original von Paul von Dyk. Dazu gibt es eine Erweiterung sozusagen. Mhm. Dieser Nico Santos singt da jetzt eine Melodie drüber, einen anderen Text. Ich glaube, das Original war es ein Instrumental.
Okay.
Robin Schulz hier, DJ-mäßig, und Topic auch so ein DJ-Typ. Also die haben das jetzt nochmal neu rausgebracht. Aber auch nicht als Coverversion, sondern halt, hat zwar den gleichen Titel, aber noch mit einem, also In Your Arms, in Klammern Foreign Angel. Ich glaube, Foreign Angel ist der Originaltitel, wie aber voll Paul von Dyk klang. Drei Akkorde, nein, vier Akkorde für ein Halleluja. Lustigerweise auf Platz 3, hinter Remedy von Leonie. Mhm. Das klingt so. Das ist ungefähr der ganze Song. Der ist auch nur 2,5 Minuten lang, wie du gerade schon gesagt hast. Ist so, yeah. Warum auch nicht? Also da passiert ja nicht viel mehr, ne?
Ja.
Es ist eine andere Tonart, es sind die gleichen Akkorde, die gleiche Reihenfolge. Viel kann man da ja auch nicht abwechseln. Also mit den vier. Also man hat hier so ein, man hat, glaube ich, 6 verschiedene Akkorde, wenn man wirklich nur die reinen, und das machen die auch nur, ne? Die reinen Tonleiter eigenen Töne benutzt, einer Dur- oder Mollskala. Da kann man auch den ersten 6 Stufen eigentlich die Akkorde benutzen. Auf der 7. Stufe ist ein verminderter Akkord. Das macht man nicht in der Popmusik, ne? Das wäre dieser ja. Da ist schon viel zu viel Spannung, viel zu viel Reibung drin. Ne? Ja. Da hört man hin, weißt du? Da wird man aufgeschreckt im Autofahren oder so.
Ja,
oder?
Ja. Ich sag bei WDR 2 auch immer, da muss Musik gespielt werden, die niemanden wehtut. Ne? Da darfst du niemanden erreichen mit so. Sondern einfach nur, es soll begleiten.
Es darf nicht stören. Sein. Es darf nicht weiter auf.
Es darf nicht stören.
So. Ja, genau. Man muss mitpfeifen und so. Ne?
Ja.
Oh, das war was anderes, ne?
Das ist viel interessanter, dieser Melodie. Naja, die gibt's halt schon. Auch die gleiche Akkordfolge. der Mollakkord auf der 4. Stufe. Nee, Quatsch, der Mollakkord auf der 2. Stufe. Wir machen hier keine Musiktheorie, ne? Also kommt hier so ein Mollakkord, noch ein Mollakkord.
Nee, wir machen gerne einen Podcast.
Dann kommt der Mollakkord, Tonika.
Wir plaudern. Und oh ja, Dominanz. Musik ist echt ein großes Thema. Und ich glaube, alle Leute, die es bis hier geschafft haben, interessieren sich tatsächlich für Musik. Und,
das ist jetzt schon abgeschaltet. Aber ist das nicht geil, was die Leute da machen? Sie kupfern voneinander ab, sie nehmen einfach diese Allerwelts-Akkorde, die jeder auf der Gitarre spielen kann. Ne? Also ich meine, das machst du hier D-Moll, A-Moll, C-Dur, G-Dur, das sind die ersten Akkorde, die man auf der Gitarre lernt. Oder auf Ukulele. Da brauchst du viele Finger. Und da kannst du am Lagerfeuer Remedy singen.
Ja. Ja, du willst in den
Ohren
bleiben, du willst gesungen werden, du willst den Leuten Freude bereiten. Und das tut Popmusik, ne? Dafür war sie auch schon immer da gewesen, ne?
Ja, genau. Aber ja, also wie gesagt, ich fühle mich dadurch jetzt nicht angeregt, mir so einen Song mehrmals anzuhören. Ne? Also ich mache das zwangsläufig. Wir waren gerade im Urlaub und haben auf der Rückfahrt Antenne Niedersachsen gehört und das ist Qual, die Folter, weil da eben so das einfach nur rauf und runter läuft.
Also ist gut, Radio in Niedersachsen nicht grundsätzlich eine Folter? Also ich bin da auch mal durchgefahren mehrmals und es ist, wenn man da wirklich das Radio einschaltet, das ist egal, was man dort hört, eine Folter. Also es ist, auch dort gibt es ja Öffentlich-Rechtlichen und so weiter, aber das ist dort noch eine Spur schlimmer, was dabei NDR 2 läuft im Vergleich zu WDR 2 hier.
Ja, ich finde, dass WDR 2 sich auch schon sehr, schweifen wieder ab, aber das ist unser Marktzeichen, sehr dem Radio NRW angeglichen hat. Also das ist so quasi der Privatsender unter den, nicht ganz so schlimm. Also nein, da gibt es schon wirklich noch tiefer gehenden Content. Aber ja,
genau, aber auch nicht in jeder Sendung und auch nicht die ganze Zeit. Und ich glaube, auch so eine Musikredaktion hat es nicht einfach. Ne? Also wenn da jemand wirklich Spaß hat an Musik, dann geht er vielleicht lieber zum WDR-Fernsehen und packt da mehrere Arcade-Fire-Songs in eine Reportage mit ein. Das ist, was immer wieder passiert. Das ist mir heute auch wieder passiert, als ich irgendeine Reportage über Sneaker gesehen habe, wo ich dachte, noch ein Arcade Fire Song und noch ein Arcade Fire Song. Ne? Und sowas ist aber natürlich bei WDR 2 sehr, sehr selten, dass du da einen Arcade Fire Song hörst, weil da müsste man ja tatsächlich mal 2 Minuten spielen und nicht nur so Schnipsel, den man mal zur Untermalung eines Beitrags nehmen kann.
Ja. Ja. Ja, also ja, ich denke, wir sind jetzt über Minute 59 angekommen, da können wir auch jetzt, also das Thema Interpolation, es gibt so viele verschiedene Beispiele, ne, und Songs, das wird uns, ja, wir werden wahrscheinlich ein paar Follow-ups für nächste, können wir uns mal vornehmen, ne, in den nächsten 2 Wochen mal ein bisschen hören. Was fallen uns noch vielleicht 1 oder 2 Beispiele, genau, die wir jetzt heute noch nicht genannt haben, ein? Und wir gehen ja auch auf den ESC ein, und das wird ja sowieso wieder ein Fest.
Das wird ein großes Fest. Aber ich habe mir ja noch ein paar Sachen rausgesucht, schon vielleicht 1, 2, ich glaube 2 Beispiele, ja, möchte ich nochmal bringen, an die wirklich sehr, sehr bekannte Interpolation.
Okay.
Und bei dem ersten bin ich wieder im Jahr 2005 bei einer Band namens Coldplay.
Oh.
Im Song Talk. Da gibt es eine Melodie, Talk, die schon von 1981 ist. Und zwar von Kraftwerk, Computer Love.
Computerliebe.
Genau. Es ist tatsächlich leicht verfremdet, aber man erkennt es wieder. Diese Melodie, die direkt am Anfang von Talk gespielt wird. Ich kann es leider nicht vorsingen, weil ich es jetzt gerade nicht im Ohr habe. Und es taucht dann während des Refrains auch wieder auf.
Ich muss es einmal kurz hier im Hintergrund spielen. Also
ja, mach es.
Also ich meine, ich habe es auch schon mal gehört.
Hast du's. Ja, ja.
Also das, was du gerade erzählt hast, also kommt mir irgendwie bekannt vor. Talk von Coldplay. Und dass irgendwas vom Kraftwerk genommen wurde. Hören wir mal rein. Dürfen wir das?
Ich höre es nicht. Ist alles gut.
An.
Genau, er spielt an. Das würde man heute nicht mehr machen.
Also eine Gitarrenmelodie kommt. Ist es das?
Genau das.
Ja, jetzt weiß ich wieder.
Das ist
Computerliebe, Computerliebe.
Genau.
Ja, natürlich, ne?
Wahnsinn.
Ja.
Und das andere, ich weiß nicht, ob das Interpolation ist oder schon ein Mashup, was Kid Rock 2008 mit All Summer Long abgeliefert hat.
Ah, oh ja, genau. Sweet Home Alabama, ne?
Das ist der Refrain, Sweet Home Alabama, und es fängt aber an mit dem Werewolves of London. Genau.
Das ist ein ganz schlimmer Song. Auch wie gemacht für Antenne Niedersachsen.
Richtig, es ist richtig Antenne Niedersachsen.
Darüber habe ich auch mal irgendein YouTuber, der What Makes This Song Bullshit oder so, ich weiß nicht genau, wie er heißt, machen wir auch in die Shownotes, der so rants, ne? Warum so ein Song wirklich ganz fürchterlich ist. Und der nimmt diesen Song auseinander, und das ist auch wieder was für Musiker, da gibt es ein Gitarrensolo. Und das Gitarrensolo ist wohl in der falschen Skala gespielt. Mhm. Das höre ich nicht. Das hören nur Insider. Das ist irgendwie nicht in G, sondern in D gespielt oder so. Da sind einfach die falschen Noten mit dabei. Und ich glaube, er unterhält sich darüber in diesem Video mit dem Frontmann von The Rasmus. Und die lachen sich darüber kaputt, wie falsch, ohne es zu wissen, dieser Gitarrist dieses Solo da spielt. Ne? Das ist einfach nur cringe. sie macht sich so ein bisschen sehr lustig über diesen Song. Ja, stimmt. Ne? Also das kommt immer wieder. Es sind so viele dabei, dass man es auch immer eigentlich wieder vergisst. Auch in den Charts letztens, auch in den 90ern, glaube ich, dieses I'm Blue, Dappen, Die, Dappen, Die.
Ah, richtig.
I'm Blue, Dappen, Die, Dappen, Die. Ja. Mit einem anderen Text. Also ein ganz anderer Song raus geworden. Aber diese Melodie ist dabei. Auch diese ganzen 90er-Nummern, die werden, ne, also diese Eurodance-Klamotten werden dann durch den Fleischwolf gedreht. Mhm. Noch und nöcher. Ja, warum auch nicht? Das ist schon 30 Jahre her. Die Kids von heute kennen es noch nicht.
Genau. Und ein Beispiel habe ich noch von Beyoncé 2004. Naughty Girl. Was singt die gute Dame?
Naughty Girl. Hm? Erzähl mehr.
Love to love you, baby.
Ah. Ooh, I love to love you, baby.
Genau. Von Donna Summer 1975, auch später nochmal von Jimmy Somerville in der Gay-Pop-Ecke sehr, sehr bekannt gemacht.
Ach, dieses mit Mark Arment?
Ja.
Tanzgebiet oder so, diese.
Ja, genau, ja, das war ja auch schon ein Mashup aus zwei Songs, ne? I Feel Love und dem Love to Love You Baby.
Genau. Ja. Also der auch.
Da sind wir ja beim Mashup, ne?
Mashup.
Richtig.
Da, das ist auch wieder was ganz anderes. Aber da werden ja zum Beispiel Songs einfach miteinander vermischt, ne? Also wirklich, genau. Da gab es doch zum Beispiel Kylie Minogue über Blue Monday oder so, ne?
Genau, und es gibt den wunderbaren YouTube-Kanal Deko, den ich hier nochmal anpreisen kann, die auch sehr tolle Videos zu machen, indem sie den Text auf eine andere Melodie singen oder so. Mhm. Das haben sie mit Wonderwall und Small Town Boy gemacht.
Okay.
Oder mit Yellow und einem Song von Erasure.
Mhm. Yellow von Coldplay, oder?
Ein wunderbarer Kanal. Yellow von Coldplay, ganz genau. Und Erasure Song wüsste ich jetzt gar nicht. Die haben es nicht dabei geschrieben. Ich spiele es jetzt nicht an. Aber genauso gibt es auch Bittersweet Symphony, geschrieben von den Stones, aber dann aufgenommen von wie hieß die Band noch gleich?
Ja, mit Richard von
Richard Ashcroft.
The Verve.
Genau.
The Drugstore Work gab's von denen auch.
Drugstore Work.
Ja, ist diese,
Gesundheit, gute Besserung.
Da sind auch diese Streicher, ne, die gesampelt wurden.
Richtig. Ja.
Oh, so viele verschiedene Sachen.
Irre.
Zitate, die ab und zu mal vorkommen, ne, so kleine, so wo einfach nur so kleine, so wie Love of Your Baby einfach mal kurz reingesungen wird, so als Adlib oder sowas, ne, so verneigen. Einfach so ein kleiner Insider. Ja, also ganz tolles, interessantes Thema. Wir haben am letzten Mal schon ziemlich überzogen, ne?
Ja.
Machen wir heute auch. Ja. Denn du hast noch ein cooles Album, wir gerade dabei sind, ne? Jetzt mal weg von der Popmusik. Wir haben gerade über Akkorde genommen, die von für jedes Lagerfeuer geeignet sind. Den ersten Song von dem Album, das du jetzt, glaube ich, nochmal vorstellen möchtest, ne? Da ist mir sofort aufgefallen, da gibt es diese Akkordfolge. Ja, das ist schon mal was anderes, oder? Das ist ein übermäßiger Akkord.
Ja. Da ist jemand musikalisch ausgebildet worden, glaube ich. Und das nicht nur in der Popakademie in Mannheim, sondern auch schon von seinem Vater, der Musiklehrer war. Und er dann, glaube ich, als Kind schon zum Cello gegriffen hat. Ui. Wenn ich das richtig jetzt zusammengebastelt habe und das nicht mit einer anderen Familie verwechselt habe. es geht um Get Well Soon. Dem Projekt von Konstantin Gropper, ein Multiinstrumentalist aus Baden-Württemberg, aus der Provinz, also ich glaube Oberschwaben oder so, Biberach groß geworden, in Ochsenberg oder sowas ähnliches Abitur auf gemacht.
Der Schwäbische Eisenbahn.
Richtig. Und dann hat er es rüber geschafft bis nach Mannheim und dort an der Popakademie tatsächlich sein erstes Album im Bedroom-Style ganz alleine aufgenommen zu haben. Das war damals 2008 kam das Album raus, glaube ich. Rest Now, Weary Head, You Will Get Well Soon. Ja, das ist schon der ganze Text, glaube ich, des ersten Songs, der auf dem Debütalbum raus zu hören ist. Und ich meine, was macht ihn besonders gut? Er kann Instrumente spielen, er kann viele Instrumente spielen, ist quasi auch ganz alleine. Als Band hat er natürlich Leute um sich geschart, um aufzutreten. Unter anderem seine Schwester singt auch im Backing Vocals und spielt Violine. Und ansonsten scheint es auch ein recht international aufgestelltes Live-Projekt zu sein. Und mit Eamon hat er jetzt sein sechstes Studioalbum, glaube ich, jetzt im Frühjahr 22 rausgebracht. Und das ist viel optimistischer, als ich ihn eigentlich kenne. Ich kenne ihn als melancholischen und eher trübsinnigen Genossen. Auch in seinen Songs ist er nicht gerade sehr erheiternd. Es gibt den einen oder anderen, der behauptet, wäre schon ein bisschen Depri, was er da macht, aber ich halte das tatsächlich für Melancholie und natürlich in ausgeprägter Spielfreude, also auch wirklich epische Songs abzuliefern. Um sich seinem Werk grundsätzlich zu nähern, kann ich aber ein anderes Album empfehlen, und zwar das dritte Album von Casper. Genau, Casper, dem alten Rapper. Das Album heißt Hinterland, 2013 erschienen und wurde produziert von Konstantin Gropper. Was man auch merkt, weil das Album unterscheidet sich stark von all dem, was Casper davor gemacht hat. Besonders hängen geblieben ist mir der Song Lux Lisbon. Oder Lisbon, keine Ahnung. Ein Song, in dem Casper von Tom Smith unterstützt wird. So, jetzt frage ich mich eigentlich schon, wo ist denn der Herr abgetaucht? Er hört mich anscheinend noch, denn er lacht im Hintergrund.
Ja, ich habe hier unten gerade ein kleines Klangproblem. Ich dachte, ich muss es einfach kurz während Testen beheben, weil ich hier so einen kleinen Subwoofer unter meinem Tisch stehen habe, der irgendwie so eine Rückkopplung immer von sich gibt. Ich wollte ihn einfach irgendwie ausdrehen, aber rede ruhig weiter. Ich finde es sehr interessant. Ich höre dir zu.
Du hörst zu. Ich war gerade bei Tom Smith, dem Frontmann einer anderen wunderbaren Band.
Editor. Achso, wieder Quizzen, um das zu wissen, ja. Die haben einen neuen Song.
Ja, haben sie. Habe ich reingehört. Hat mich nicht umgehauen, aber ist okay. Sollen sie machen.
Finde ich geil. Also
immer weitermachen.
Das Video stresst mich, aber ja, hat jetzt auch, ich meine, das sind auch nicht so viele Akkorde. Aber ich finde halt einfach dieses phänomenal. Ja, aber jetzt höre ich weiter.
Ich bin auch genau. Richtig, und den zweiten Titel, wo er Unterstützung sich geholt hatte auf dem Album Hinterland, war ganz schön okay. Und zwar von den Jungs von Kraftklub, den Felix Brummer und Karl Schumann. Ja, und dieses ganze Ding, wenn man es nicht wüsste, wird man sich fragen, welcher geniale Kopf steckt denn dahinter und hat da hier ein bisschen den Casper unter die Arme gegriffen und ein geiles Album abgeliefert. Das ist in der Visions, glaube ich, in den Jahrescharts bei den Lesern sogar in der besten Liste auf Platz 3 oder so gekommen. Und höre ich immer noch gerne. Genau, eins noch, auch was sehr Schönes. Man zitiert sich ja auch immer gerne gegenseitig. Und im ersten Song von Casper gibt es eine wunderbare Zeile, die du vielleicht auch kennen könntest. Und zwar aus dem Song Im Ascheregen. Gibt es ja. Die folgenden Worte? Ein Drittel Heizöl, zwei Drittel Benzin.
Ein Drittel Heizöl? Ja, stimmt, das kenne ich aus dem Song natürlich. Ein Drittel Heizöl, zwei Drittel
Benzin. Aber wo gab es das noch? Es gab es auch ein paar Jahre vorher schon.
Sag's mir.
Es ist in einem Ketka-Song 48 Stunden.
Ah, okay, bei
Ketka wurden. Aber die hatten es nicht erfunden, die haben es auch schon zitiert. Es kam letztendlich aus einem Slime-Lied, den ich nicht kenne, aber der Bullenschweine heißt. Ich weiß nicht, was das sein soll. Also Bullen sind männliche Kühe und Schweine sind Schweine. Bullenschweine halt.
Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Also das ist auch so ein Song von Slime. Also
achso, Punk, ja. Punk. Also sowas wie Vizo. Ja? Mhm. Schön. Aber kommen wir zurück zu Konstantin Gropper, dem aktuellen Album Amen. Noch ein paar Worte dazu. Er lässt sich aufmuntern, entweder zum einen durch die Chöre, die ihm sagen, jetzt wein mal nicht rum, du bist okay, schon im ersten Song. Und dann gibt es noch eine Siri-artige Stimme, beziehungsweise eine weiblich anmutende Computerstimme.
Computerstimme, ja.
Die ihn halt auch auffordert, gewisse Dinge zu tun. Zum Beispiel play a funky song, German boy. Irgendwie sowas. Das ist schon einer ihrer besten Zitate. In einem anderen Song, der eher so treibend ist, als könnte man dazu joggen oder wollte man dazu joggen. Gibt es dann zwischendurch auch wie von einem Instructor, du hast es fast geschafft, mach noch ein bisschen weiter, Anfeuerung von dieser Stimme, was ich sehr schön finde. Und einen anderen Song mit ein bisschen Disco-Beat drunter, My Home is My Heart, wirkt schon fast wie ein Pet Shop Boys Song.
Das ist mir auch aufgefallen. Das ist eine ziemliche Interpolation, ne? Also das oder Pet Shop Boys oder New Order. Das ist irgendwie wie so ein bisschen zum 90er Jahre Klavier. So. Ich weiß nicht, ob es genau das ist, aber.
Ja, so ist es.
Das ist sowas Typisches, das ist ein Hauspiano oder so. Aber ich glaube, alles ist dann live gespielt wiederum. Ne? Das ist so ein bisschen so ein ne, anderes Feeling, dann, ne? Wenn es in der Band spielt.
Ja. Ja, soviel schon zu Constant Europa. Lustigerweise gibt es ja von dem SWR2-Sender einen Podcast, der heißt Über Pop oder nee, Erklär mir Pop oder so, von einem Professor aus Mannheim. Der auch diese Woche, also es kann dann zufällig heute Morgen in meinem Podcast-Feed, auch über einen Song, der greift sich immer einen Song raus, und vom aktuellen Album von Constantine Gropper referiert hat, 7 Minuten lang.
Ja, also das ist schön, wenn man so wirklich so diese Schneeball-Effekt hat, ne? Man fängt an zu recherchieren und wie jetzt ja auch bei den Interpolation-Songs, es gibt so viele Artikel und viele Videos darüber und Podcasts und so, ne? Man kann sich wirklich, ja, da so richtig schlau machen, ne?
Das stimmt, Rein-Nörden hätte ich es jetzt genannt.
Rein-Nörden ist auch gut, ja.
Und ein guter Anfang für das Interpolation nochmal ist tatsächlich der 30 Minuten auf Arte. Also der ist... Ja. Wirklich großartig.
Harte Tracks.
Genau. Das große Recycling.
Ja.
Alles schon gehört.
Ja, so geht's einem häufig, ne?
Tatsächlich. Als du vor ein paar Wochen mit dem Thema kamst, Interpolation, und ich dachte mir, wie nennen wir die Folge jetzt? Gut, Interpolation. Merkte ich kurz, den Begriff kenne ich davon woanders her.
Aus Mathe.
Ja, natürlich. Das ist eine Disziplin in der Numerik.
Erzähl mir mehr. Wer also jetzt noch durchgehalten hat, eine Stunde 15 Minuten, der kann sich jetzt auch gerne noch einen kleinen Exkurs, einen kleinen Vortrag des Vorlesungsthema Numerik von Herrn Dr. Dr. Steinhaus anhören.
Genau. Und Shoutout an alle Mathematiker, die bis hierhin durchgehalten haben und eigentlich auf das Mathe-Thema gewartet haben. Schön, dass ihr noch dran seid. Genau, Interpolation kann ich jetzt nicht erklären, das ist völlig irrelevant, aber ich wollte nur sagen, ich habe mal Mathematik studiert als Vordiplom. Danach dachte ich mir, scheiß drauf, lassen wir mal lieber. Ich hatte nämlich lineare Algebra 1 und 2, Analysis 1 und 2, Stochastik und Numerik. Und zur Numerik, also numerische Mathematik, gehört auch die Interpolation, also eine Art, einen Algorithmus abzubilden, um sich einer meist etwas zu nähern, Approximation und Sachen machte man da. Ursprünglich waren die mal dazu gedacht, die numerischen Algorithmen, Gauss hat damals schon welche gemacht, um die bekannt zu machen.
Vom 10-Markschein.
Genau, den 10-Markschein Gauss. Um das mit der Hand zu machen. Heutzutage sind die ganzen Algorithmen dazu da, um die in den Computer zu tippern.
Ja, ist alles ein tolles Thema. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich irgendwann aufgehört habe, mich für zu interessieren. Aber zum Beispiel sowas wie Stochastik und das hatte ich jetzt nicht in der Schule, weil wir uns für das andere schlimme Vektorrechnung entschieden haben.
Ein Teil der linearen Algebra. Vektorrechnung. Ja.
Aber so wie ich das jetzt wieder mitbekomme bei meinen Kindern, wie sie quasi von klein auf in der Grundschule da rangebracht werden mit ganz vielen tollen Methoden und wo wirklich Mathe auch so, ja, spannend gemacht wird, ne, wo wirklich auch Lust darauf haben, so ein bisschen zu tüfteln und so, dass ich hoffe, das bleibt lange erhalten, weil das ist einfach eine tolle Sache. Also es ist halt immer so, auch wieder, jetzt schweifen wir da ein bisschen ab, aber diese ja, fast schon self-fulfilling prophecy, dass man sagt, ach, Mathe ist schwer, ne, aber man braucht es auch nicht zu können, oder das ist was für Nerds und so, das stimmt ja gar nicht. Also Mathe ist was ganz Tolles. Leider bin ich da irgendwo in der 10. Klasse stehen geblieben.
Ja, es hängt auch immer daran, genau, an den Lehrer, an den Methoden, wie es rübergebracht wird, beziehungsweise, beziehungsweise am schlechten Material. Also Bücher, Mathebücher können es einen, glaube ich, ziemlich verleiden. Ich hatte während des Studiums das Glück, ein, zwei wirklich krasse Mathebücher zu haben zum Thema lineare Algebra. Und da habe ich erstmal nach den ersten 10 Seiten gecheckt, okay, das, was wir da im Abitur gemacht haben, das war alles nur Spielen und jetzt wird's ernst, aber jetzt wird's auch noch cool, ja, und aber auf Seite 50 merkte ich dann irgendwann, ich habe keine Lust mehr, weil es ist echt knochenharte Arbeit und man muss sich da in Notation wirklich rein vergraben und wirklich jedes verdammte Zeichen neu lernen, was will mir der verdammte Autor damit sagen? Das ist halt eine ziemlich krasse Welt, die man da sich öffnet, die halt nichts mit den üblichen 26 Buchstaben zu tun haben und unserer normalen Sprache.
Ja.
Aber man braucht diese Notationen, ansonsten kann man es sich nicht verständlich machen und nicht darauf einigen, was halt jetzt abgebildet wird. Und wenn man dann noch bemerkt, verdammt nochmal, in jedem Land sind diese Bücher anders und jeder hat eine andere Notation und ich kann jetzt nicht nach Großbritannien gehen und dort Mathebücher lesen. Das geht nicht.
Ist das so?
Die von Anfang an schon statt einem Malzeichen, wo wir ja gerne das Sternchen nehmen oder so ein X schreiben, dann einfach einen Mittelpunkt nehmen. Und dann denke ich mir, Moment, auf meiner Tastatur ist kein Mittelpunkt. Was macht ihr denn da? Aber es war sehr lustig. In Osnabrück dann auch als Kurs Englisch zu haben und dann erstmal von Anfang an neu Mathe lernen zu dürfen. Auf Englisch. Sehr, sehr witzig. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Wir sind abgeschlossen. Wir haben nett geplaudert.
Und interpoliert.
Und wir haben interpoliert.
Das, den Begriff kannte ich übrigens auch vorher nicht. Also da wurde mir auch durch diesen Atembeitrag, ne? Also von dem Herrn Duxbury. Da habe ich zum ersten Mal davon in diesem Zusammenhang gehört. Ne? Habe ich auch erst irgendwie nur so ein Thema, also so weit entfernt aus irgendwas Mathematischem wahrgenommen. Wird wohl auch in der Jazzmusik, da kommt es wohl auch so, das sind wohl eigentlich so Einwürfe, die so kurze Zitate, ne, die man so outshoutet, sozusagen aus anderen schon bekannten Werken. Ne? Und dadurch ist es halt etabliert worden.
Verstehe. Weißt du, was ich jetzt noch versuche?
Nein, doch.
Nein, jetzt,
ja.
Aber nein, doch. Ja. Oh, verdammt, geht doch nicht. Mensch. ich versuche gerade noch mal auf unser Outro zuzugreifen, damit, während du von dich hinklimperst,
Polierer, weißt du? Das ist die Pottermore-Melodie. Ein Video, was wir noch verlinken müssen. Total super. Das Ukulele Orchestra of Great Britain. Die haben ein super Mashup gemacht. Auch wer das Ukulele Orchestra kennt, ich habe die schon mehrere Male live gesehen. Ist immer wieder eine Freude und ich hoffe, die werden demnächst mal wieder nach Pandemiezeiten oder Endemiezeiten wieder auf Tour kommen. Sie fangen damit an, dass einer von diesen Ukulele-Spielern, irgendwie so 8 distinguierte Herren und Damen aus England, die auch sehr britischen Humor, durch sehr britischen Humor geprägt sind, immer wieder das gleiche Spiel spielen. Ne? Er sagt, ich möchte gerne was von Georg Frederick Handel spielen. Also, wir haben keinen Bock drauf, wenn Georg Frederick Handel. Ja, ey, lass doch mal von Georg Frederick Handel spielen. Setzt er sich aber durch und fängt an, was von Georg Frederick Handel zu spielen. Was eben auf dieser Akkordfolge basiert. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob der Akkord ist oder. und dann setzen sie alle nacheinander ein und singen Popsongs, die auf dieser Akkordfolge basieren.
Ja.
First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side und so weiter. Ne? Da ist auch Hotel California und Wild World und sowas alles dabei. Und die singen alle übereinander gleichzeitig ein Giga-Mashup.
Ja.
Ein Festival der Interpolation.
Großartig. Ja, kein Shoutout heute an Zencaster, weil es lässt mich wieder in Stich und sagt beim Upload des Outros, nö, Fehler. Tja, keine Schade. Ahnung, was hier los ist heute. Ich kann mir natürlich am Wochenende wieder ein bisschen Arbeit machen und sagen, nö, das wird jetzt naked, beziehungsweise jetzt vom Mitch rausgeworfen. Ich sag schon mal Tschüss und der Tastenmann hat das Wort.
Ich interpoliere. Meine Damen und Herren, schalten Sie auch bitte beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Schaltet ein bei Pottermos, schaltet ein bei Pottermos, weil es um Zeitgeschehen geht und auch Popkulturelles. Beim nächsten Mal der ESC, der tut niemandem richtig weh, auch der andere ist ganz friedlich heute. Schaltet ein, liebe Leute.
Tschüssi.
Tschüss.